Heute habe ich eine ganz besondere Ehre. Heute interviewe ich meine langjährige Lebensgefährtin, praktisch meine Frau Anke. Die arbeitet seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich kurz nachdem sie aufgehört hat, Psychologie zu studieren, im Case Management. Also sie betreut als oder ist verantwortlich dafür, als gute Seele und mit unheimlich viel Wissen Patienten in irgendeiner Form gut zu versorgen und alles zu organisieren, damit sie gut versorgt werden. Ich freue mich auf das Interview mit meiner Anke.
Heutige Folge, meine Lebensgefährtin Anke. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt im Intro. Und aber vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was dein Beruf war als Case Managerin.
Also eigentlich ist die administrative Begleitung eines intensivpflegebedürftigen Menschen von der Klinik bestenfalls in die Häuslichkeit, also nach Hause.
Ja.
Genau, was irgendwann später, also ich glaube, das hat aber nie funktioniert, sollte es in Klinikverantwortung liegen, die Überleitung von der Klinikbehandlung in die Häuslichkeit sollte von der Klinikseite aus betreut werden. Das haben die meistens nicht geschafft, also habe ich es begleitet in der Geschichte außerklinische Intensivpflege, dass ich diese Geschichte Überleitung von der Klinik nach Hause begleitet habe und später tatsächlich auch in der Häuslichkeit, wenn es irgendwelche kostenübernahmeseitigen
also du hast dich gekümmert, dass die Leute nach Hause kamen, so.
Genau.
Und genau. Und dann haben wir, also du, abgesehen davon, dass du mich gut kennst, weil wir seit, man könnte schon sagen, vielen Jahren als ein Paar sind, ja, kennst du auch sehr viele Krankheitsbilder, die aber alle irgendwas mit Intensivstationen zu tun haben in deinem Fall.
Ja.
Gut.
Ja.
Genau. Und jetzt war das Thema, was wir heute auf der, was ich heute besprechen möchte, ja, sind Vorsorgeuntersuchungen am Beispiel meines Vaters.
Ja.
Vorsorgeuntersuchungen am Beispiel meines Vaters, die ja schief ging. Also meiner Meinung nach, wenn man die, wenn man den Behandlungspfad nimmt, war da Pech beim Therapieren dabei und er ist am Ende an der Therapie gestorben und nicht am diagnostizierten Krebs nach der Vorsorgeuntersuchung. Das ist eindeutig so festzustellen. Es war mal auch mit allen Ärzten, die behandelt war, so besprochen und es war einfach so, ne?
Ja.
So, er ist praktisch an einer Verbrennungskrankheit im Dünndarm gestorben. Ja. Grob zusammengefasst.
Ja.
So,
ja.
Genau. Also, jetzt machen wir mal das Bild für unsere Zuhörer und Zuseher, Hellseher, wie auch immer, die das halt bei YouTube sehen. Mein Vater ist zum Arzt gegangen, wo er sehr gerne hingegangen ist, regelmäßig hingegangen ist. Ich kannte meine Eltern immer als ordentliche Arztgänger auf dem Dorf. Das scheint erstens sehr interessant gewesen zu sein, weil er die anderen vom Dorf getroffen hat und hat im Wartezimmer Zeit, sich zu unterhalten.
Ja, ich denke, es ist auch ein sozialer
Trick. War so, Bushaltestelle war zu kalt, ne? Ja. So, beim Arzt war das immer super. Hat man, also wenn meine Mutter vom Arzt wiederkam, war die schlauer als vorher. So, und
was nicht zwangsläufig mit dem Arzt zu tun hatte, nee, sondern eher mit dem Wartezimmer.
Mit Marie oder so, die daneben saß, genau. Schon. Und das sind spätere Folgen, müssen wir noch mal gucken. Die haben aber auch alle möglichen sinnlosen Tabletten irgendwie runtergeschluckt. Also ich kenne meine Eltern, die hatten eigentlich keine Krankheit. Also die waren jetzt nicht krank, die haben Gartenarbeit gemacht, schwere Arbeit gemacht. Meine Mutter bis über ihren 80. Geburtstag hinaus hatte die nie irgendein Problem, Gartenarbeit zu machen. Hatte aber seit ihrem, weiß ich nicht, gefühlten 50. Lebensjahr 10 Tabletten am Tag.
Ja.
Für, wenn man halt zum Arzt geht, dann ist eben der Blutdruck zu hoch oder ach Mensch und was weiß ich. Egal, da haben wir tatsächlich nicht drüber gesprochen. So, mein Vater war dann bei einem seiner vielen Arztbesuche, war beim Urologen, kam wieder und es hieß, Mensch, Herr Specht, Ihr Prostatawert ist zu hoch. PSH heißt der, prostataspezifisches Hormon.
Genau.
So, kam er wieder, sagt, Junge, ich hatte ja keinen Namen zu Hause, weißt du, ne? dass ich eigentlich keinen Namen hatte.
Ja, ich war oft mit da.
Ja, genau. Na, das war bei meinen Eltern, weil ich das Nisthäkchen war und vor allem bei meiner Mutter war ich ein Leben lang der Junge.
Oder der Hut.
Ja, das stimmt. Was in meinem war, ich hatte oft, ich wurde auch immer erwischt. Das war nicht nur meine Disziplinlose, ich wurde auch, ja, doch Pech.
Ja.
Ja, ja.
Armer schwarzer
Kater. Armer schwarzer Kater. So, jetzt kam mein Vater wieder, hatte diese Diagnose und das Blöde an diesen, oder das Gute, es ist ja sehr ambivalent, also wenn ich jetzt eine Vorsorgeuntersuchung mache, es kommt raus, dass ich jetzt irgendeine schlimme Krankheit habe. Ja. Und die wird dadurch geheilt, weil ich sie früher erkannt habe, ist alles super.
Ja.
Sehr gut.
Oder?
Das Problem ist, wir beide haben eigentlich, wenn wir mit Medizin gearbeitet haben, ich habe die ganze Zeit auf der intensivmedizinischen Seite gelebt. Das heißt, die normalen Fälle kenne ich gar nicht. Also ich will jetzt niemanden verunsichern, weil ich natürlich immer alle kenne, wo irgendwas schief ging, wo bei der Darmspiegelung der Darm gerissen ist.
Ja, oder? Genau das ist ja das Problem. Dass, dadurch, dass du das kennst, bist du natürlich immer der Bedenkenträger schlechthin,
ja,
und erzählst doch immer, was alles schlimm sein kann.
Ja. In meinen Vorträgen sterben viele. Das wurde mal, also man muss ja immer so, die, wenn ich Vorträge halte, dazu bewerte und sage immer, ja, super nett und so, ne? Und da weiß auch sehr viel und so, also irgendwie geht es immer schief aus.
Ja, das ist auch ein bisschen doof.
Ne? Ja, das geht immer. Ja, aber das will ich machen. Ich muss die Beispiele nehmen, die ich kenne und dass ich.
Ja, das ist ja blöd, dass ich noch hier sitze, ne?
Ja, wir kennen das auch nicht beruflich. Das ist jetzt kein gutes Zeichen, wenn ich beruflich komme.
Ach so.
Ja. Das ist, also das ist ungefähr so, als wenn ich Briefträger bin und nur gelbe Briefe hätte. So bin ich, als wenn ich zum Hausbesuch komme, zur Visite oder sonst irgendwas.
Das ist einfach total bescheuert, was du da sagst, weil wenn du zum Einsatz kommst, ist ja, also der Briefträger war ja der Arzt und nicht du.
Das heißt, ich bringe dann Linderung, zumindest.
Ja.
Ja. Dann, so kann man es auch sehen. Das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall geht es eigentlich gut, wenn ich beruflich komme und ich helfe dann. Stimmt. Ich schiebe irgendeinen Schlauch rein in die Vene. Danach kann man bessere Schmerzmittel bekommen oder kann über die Vene ernährt werden. Irgend so ein Ding, was vorher nicht ging. Das stimmt. Insofern ist es ja doch ganz positiv, mich zu kennen.
Übrigens, der Briefträger war der Arzt, eigentlich auch ein bisschen lustig.
Ja.
Weil das ist ja bei der Vorsorgeuntersuchung eben der Fall, ne?
Da ist vielleicht auch das Labor.
Weil die Vorsorgeuntersuchung hast du ja nicht als begleitende Person, niemals nicht. Also da geht, also der Betroffene geht hin und denkt, er macht was Gutes, weil man könnte ja was Schlimmes eher erkennen.
Ja.
Schon
mal ein mutiger Akt
für viele. Ist sehr, sehr mutig.
Ja.
Nicht für viele, also ich finde für alle sehr mutig.
Ja, bei dir ging ja nicht.
Nee.
So, das,
und du lässt mich auch im Leben nicht dazu hinpeitschen.
Glaube ich auch gar nicht vor, dafür ist der Podcast auch nicht da, wir wollen ja aufklären. Ja. So, und jetzt geht es um das prostataspezifische Hormon.
Und um Mut auch.
Und um Mut, ja, am Ende. Also diese Vorsorgeuntersuchung hat sich eh schon ein bisschen selber relativiert, weil man sehr gut das nachlesen kann. Da braucht man 3 Sekunden bei einer Suchmaschine, gibt PSH-Wert ein. Und da kommen auch schon die negativen Aspekte. Und zwar sind die negativen Aspekte, dass das Ding total unspezifisch ist. Ja. Das kann also, wenn ich viel Fahrrad fahre, ist mein prostataspezifisches Hormon am nächsten Tag möglicherweise verändert. So. Wenn ich Sex hatte, jetzt weiß ich jetzt nicht, welchen Sex oder welche Art oder welche Intensität man da braucht, aber auf jeden Fall ist das prostataspezifische Hormon verändert. Ich kann Krebs haben und es ist gar nicht verändert. Und ich kann keinen Krebs haben und es ist sehr hoch. Die Idee, ich versuche da auch noch einen Spezialisten zu bekommen, aber die Idee ist im Moment, wenn das Ding verändert ist, muss ich genau gucken. Das ist die Tastuntersuchung übrigens nicht mehr. Da gibt es überhaupt keinen Vorteil. Ich kann da mit der Tastuntersuchung Krebs finden, ich kann da aber auch nicht finden, je nachdem, wo ich rankomme an die Prostata. Da kann also einfach an einer anderen Stelle wechseln. Kennt man vom Brustkrebs. So, da wird abgetastet und dann sterbst du trotzdem an Brustkrebs. Weil sie eben da natürlich, wo der Krebs gewachsen ist, einfach nicht tasten konnten. Sei es drum. Das hat man bei meinem Papa nicht gemacht, wie du dich erinnerst.
Ja, ich erinnere mich.
Genau. Der kam nämlich von der Blutuntersuchung, ohne dass er ein einziges Merkmal körperlicherseits hatte. Also Blut im Urin oder Probleme beim Wasserlassen, hat er alles nicht gehabt. Er hatte nur als einziges Merkmal PSA-Wert hoch. Weil er damals schon, ich würde sagen, 75 oder so war, ne? Hat man gesagt, ja, dann gehst du zur Bestrahlung, das ist das Beste. So, dann habe ich nochmal ein paar Ärzte gefragt, die ich so kannte, was die meinen. Die meinen, ja, Bestrahlung ist schon irgendwie das Beste. Im Moment, da erwischt man alles, ne, weil der Krebs in der Prostata so schwammartig reinwächst, ist alles nicht gut wegzuoperieren und so machst du Bestrahlung. So, ich sagte, okay, bei allem, was ich weiß, Vater, Bestrahlung scheint okay zu sein. War es aber nicht.
Nee.
So.
Weil ihm ging es nach der Bestrahlung und erst mal schlecht.
Nach der Bestrahlung war es eigentlich ein anderer Mensch.
Ja.
Ein kranker alter Mann, der nicht mehr alleine laufen konnte, der von meiner Mutter zur Toilette gebracht werden musste.
Ja.
Und es lag am Ende daran, wenn man dann die Krankheits... Die haben wir dann natürlich intensiv verfolgt mit unserem... Da war natürlich, wenn man im Krankenhaus war, dann auch immer in Ilmenau im Krankenhaus, wo ich auch gearbeitet war. Und es war dann halt so, dass der Darm schlicht erstens verbrannt war, weil die Bestrahlung geht natürlich um die Prostata. Also man versucht, die von allen Seiten zu bestrahlen und in der Nähe liegt halt die Blase und der Dünndarm.
Ja.
So. Und das ist keine gute Sache. Weil der Dünndarm, also ich bin jetzt seit 1997 arbeite ich auf Intensivstationen. Und man kann sagen, wenn dein Darm nicht funktioniert, wirst du nicht gesund und bist du nicht gesund. Egal, welche Grunderkrankung du hast.
Mhm.
So, und mittlerweile weiß man ja, das sind alles noch einzelne Themen, so, aber das Mikrobiom, also die Kleinstlebewesen, ich beschreibe das mal ganz unspezifisch, weil wir da extra Themen draus machen. Ich will jetzt keine falsche Schachtel öffnen, ne? So, aber die Lebewesen, die in unserem Darm leben und nicht zu uns gehören, grob gesprochen, die entscheiden. Oder der Darm mit den anderen auch, da entscheidet sehr, sehr über unser Wohlbefinden und über unsere Gesundheit. Der Darm hat eine unfassbare Immunkompetenz. Das heißt, wenn der Darm nicht mitmacht, dann bin ich nicht gesund, werde ich nicht gesund oder werde krank.
Ja.
Punkt. So. Und da gibt es, UNA ist extrem zuständig für unsere Ernährung. Das ist, also ich unterrichte ja auch viel medizinisches Personal und es ist unfassbar, wie wenig Wissen über den Darm herrscht. Es gibt ja Bücher darüber, so Populärwissenschaft, die sind ja wahrscheinlich gut, weiß ich nicht. Aber der Darm ist eigentlich die einzige Möglichkeit, alle Stoffe, die ich brauche, zum Leben und Überleben in mich hineinzubekommen. Dafür braucht mein Darm eine ordentliche Bewegung von oben nach unten. Weil es ist ja relativ bekannt, alles, was ich hier oben reinschmeiße, muss unten raus und in der Mitte muss es ins Blut kommen, ne?
Mhm.
Was? Mhm.
Ja. Ja.
Sehr gut. Und,
also kriegen wir jetzt
Kurzzusammenfassung Darm.
Mhm.
Kurzzusammenfassung Darm, genau. So, da muss ich ordentlich bewegen. Das kennen wir alle von Kirmesveranstaltungen, es geht auch in die andere Richtung, kommst durch die Nase wieder raus.
Ja.
So. In Berlin geht es durch die Nase rein und durch die Nase raus. So, also erstmal muss er sich ordentlich bewegen, ansonsten funktioniert die ganze Sache nicht. Er muss es aufspalten. Er braucht also eine Kompetenz, um die Nahrung aufzuspalten. Ansonsten habe ich mal Digestion. Und er muss es absorbieren.
Absorbieren heißt, die Nährstoffe ins Blut kriegen.
Ganz genau. Richtig, genau. Und genau so ist es. Und das ist hochkomplex. Funktioniert bei ganz vielen Patienten, die ich gerade habe, mit myalgischer Enzephalomyelitis, Long-Covid, Impfschäden oder so, am Arsch. Es funktioniert nicht, die kriegen es nicht hin, es wird in der Klinik nicht geglaubt. So, dann, du kannst ja essen, du kannst trinken, jetzt iss und dreh doch mal und so. Das geht nicht, die kriegen das nicht hin. Manchmal fehlt auch, du brauchst auch Energie, du brauchst ATP, also das Gleiche, was dein Gehirn braucht zum Denken an Energie, braucht dein Darm zum Verdauen.
Zum Arbeiten, ja.
Zum Arbeiten, so. Ansonsten geht das nicht. Du kannst da nicht irgendwo reinhauen und so. Du musst das aufschneiden, du musst das kleinschneiden, ja, du musst da Nährstoffe draus machen, die ins Blut gehen und dein Körper verarbeiten kann. So. In der Leber werden ja verschiedene Sachen gemacht. Wenn es dann schon mal da ist, ja, dann geht es von da aus dann in die Vene und da verteilt sich dann im Körper oder es wird gleich wieder ausgeschieden über die Galle. Riesenorgan, unser Leben. Ich bin auch sehr froh, dass die gibt. Ich trinke ja gerne Weißwein. Ach, das wäre.
Wir beide, ne?
Wir beide. Ohne Leber wäre das alles nicht schön. Und, aber das ist Fakt, ne? So. Also, es ist höchst komplex. Dieses Thema. Und bei meinem Vater war das so, dass er praktisch mit der Bestrahlung war dieses System nicht mehr vorhanden.
Also, aber teilweise.
Ja, teilweise. Also, und natürlich, er ist nicht verhungert.
Ja.
Er hatte das Problem, dass er, also man sagt das so, in, ab einem gewissen Alter rennt man seinem Eiweiß immer hinterher. Wenn man jetzt so Blut abnimmt, du guckst da, wie viel da drin ist.
Aber das war bei ihm sowas von offensichtlich, dass ich als Laie sehen konnte.
Ja.
Also, du sagst jetzt Eiweiß, also er wirkte blutleer.
Richtig.
Kraftlos.
Absolut.
Also
kraftlos von nicht mehr aufstehen können.
Genau. So. Also er war energetisch komplett am Boden.
Leer.
Leer, ja.
Leer. Und sein Körper hat es nicht mehr vermocht, genügend rote Blutkörperchen herzustellen, so kann man sagen. Hat man ihm angesehen.
Ja, also.
Dieses Blasse, was ich meine, na, ich, mein Vater hatte eine Anämie, so heißt das dann. Und das war nicht das Einzige. Es ist auch so, dass wenn man, es gab sehr lange die Meinung, um so einen kleinen Schwenk, wenn man zum Beispiel Sportler ist, so, da war das immer so, du musst so viel trinken, dass du eigentlich gar keinen Durst haben darfst. Wenn du beim Laufen Marathon Durst bekommst, hast du schon versaut. So, das weiß man nicht. Also das, mittlerweile weiß man, dass das absoluter Schwachsinn ist. Und dass man da sehr wohl an zu viel trinken. Also Wasser ist eine komplizierte Sache. Man kann nicht einfach ganz viel trinken und ist dann immer gesund. Das heißt, wenn man Salzwasser trinkt, stirbt man, weil zu viel Salz drin ist. Und wenn man destilliertes Wasser trinkt, stirbt man auch, weil zu wenig Salz drin ist.
Und bei ganz normalem Wasser kann man da auch zu viel trinken?
Ja, kann man auch.
Siehst du?
Weil kein Eiweiß drin ist.
Ja.
So, und Wasser verteilt sich halt im Körper anhand der Stoffe, die es abbinden. Wasser geht also dahin, wo ein Kumpel da ist und sagt, Mensch, das ist ein osmotischer Druck, genau. Und wenn ich jetzt Pech habe und das ist in der Zelle, dann platzt die Zelle.
Was heißt das, der platzt die Zelle?
Die Erythrozyten platzen. Also wenn die Urologen zum Beispiel, wenn wir bei den Zinnen, bei meinem Vater da, wenn die operieren, dann gibt es ein sogenanntes Tour-Syndrom, also transurethale Resektion. Die haben dann von innen ein bisschen von der Prostata da weggemacht, waren heute noch, ist auch eine gute Sache. Die spülen mit hypotonem Wasser, also mit destilliertem Wasser. Und wenn das zu viel ins normale Blut gelangt, dann geht das Wasser in das Erythrozyt rein, weil da ganz viele Kumpels sind, die das Wasser binden können sozusagen, bis er so groß wird, dass er platzt. Hämolyse.
Das kann aber nicht mit Trinken passieren.
Das kann, wenn man, ist ein eigenes Thema, aber wenn ich jetzt zu viel trinke.
Ja, aber
kann
jetzt, erzählst du schon wieder so eine Geschichte.
Mhm.
Kann das nur passieren, wenn
ja,
man zu viel trinkt?
Das passiert. Du kannst dann zu viel trinken sterben.
Aber nur, wenn man das falsche Wasser trinkt, also ein destilliertes.
Nee, das geht schon auch so. Also wenn ich jetzt anfange und trinke jetzt 20 Liter Wasser, kann ich daran sterben. Weil das kann ich nicht ausscheiden. Ich brauche, um das Wasser auszuscheiden, muss es im Blut.
Du brauchst eine gewisse Zeit natürlich. Das kann.
Nee. Es muss ja, wenn ich das ausscheiden will, dann muss es in den Nieren zu Pipi gemacht werden, richtig?
Mhm.
So. Also ich kann schwitzen, das ist auch wieder abhängig vom Herzzeitvolumen, da muss ich trainieren oder ich muss auch Sport machen, aber ansonsten muss es ins Blut, vom Blut muss es in die Niere und von der Niere geht es in Urin. So läuft das. Es muss aber ins Blut und da muss es an Eiweiß gebunden sein und das ist begrenzt. Ich kann nicht Unmengen trinken, weil nicht Unmengen Eiweiß da sind. Und dann kann es natürlich, wenn ich es zu schnell trinke, lagert es sich außerhalb vom Blut ab und da macht es dann Ödeme. Ne? Dicke Beine.
Dicke Beine, alles
so,
klar.
Und die dicken Beine, die machst du dann aber überall. Also ich kann Ödem in der Lunge bekommen, Lungenödem ist ja bekannt,
ja,
ne?
Ja, ja.
So, ich kann so ein Ödem auch bekommen in der Magenschleimhaut. Ich kann aus allen möglichen Gründen so ein Ödem bekommen. Wenn ich künstlich beatmet werde, kriege ich auch so ein Ödem, weil die Lunge so groß ist durch die Beatmung, ist die Lunge größer, als wenn ich normal atme. Und die kriegen dann auch Probleme, weil sich die Körperflüssigkeiten anders verteilen im Körper. Unter anderem in der Magenschleimhaut. Und schon sind wir da, kann ich wieder nicht gut, also beatmete Patienten kann ich über eine Magensonde nicht so gut ernähren, weil die oft eine Schwellung haben und dadurch einen längeren Weg vom Darm ins Blut. Das ist alles sehr grob gesprochen, das soll ja auch jeder verstehen. Ja, also wenn ich Urologe bin oder Professor bin, dann weiß ich sowieso, wie es geht. Aber ich weiß es vielleicht nicht, wenn ich Lackierer bin.
Ja.
So. Aber wenn ich Lackierer bin und zu viel Wasser trinke oder bei Telegram einen Kanal habe, wo die sagen, du musst jetzt ein besonderes Wasser trinken, was eigentlich destilliertem Wasser entspricht, weil das Wasser ja so schädlich ist, was wir trinken. Mhm. Und wenn ich das dann mache, dann sterbe ich auch, wenn ich es nicht weiß. Das ist das Gemeine, aber eben auch das Gerechte, dass das scheißegal ist, ob ich daran glaube oder nicht daran glaube. Wenn die Stoffe falsch transportiert werden in meinem Körper, passiert da möglicherweise schlimme Sachen. Meine Zellen können platzen.
Wir sind auch nur eine Maschine.
Wir sind auch eine gute.
Eine sehr, sehr gut durchdachte.
Sehr komplex sind wir. Und wer das ausprobieren möchte oder wer wissen will, wie das funktioniert, jetzt erzählt er Scheiße, stimmt doch alles gar nicht. Der braucht da sich nur dran zu erinnern, dass man sehr viel Kopfschmerzen bekommt, wenn man richtig einen gesoffen hat.
Kater.
Der Kater. Genau. Und der Körper. Das liegt unter anderem daran, dass der Alkohol das antidiuretische Hormon bremst. Das heißt, mein Körper, muss man sich jetzt nicht merken, das ist ein kompliziertes Ding, aber das antidiuretische Hormon ist dazu da, meiner Niere zu sagen, ey, pass mal auf, Alte, wir müssen jetzt ein bisschen Wasser hier drin behalten, weil der Jan jetzt irgendwie schon dreimal pullern war. Das macht das. Mhm. Wenn ich jetzt aber ordentlich saufe, ne, dann geht das nicht so richtig. Dann wird das gehemmt im Kopf. In der Hypophyse ist das so. Ne? Und dann pullere ich halt zu viel.
Mhm.
Und dann habe ich am nächsten Tag was? Kopfschmerzen.
Mhm.
Mhm.
Ja.
Ja, genau. Das liegt dann wenn ich daran drehe, an dieser Schraube, ja, dann verteilt sich das Wasser anders in meinem Körper, weil ich ja meinem Körper durch den Alkohol verboten habe, die Urinmenge ordentlich zu dosieren. Und dann kriege ich Kopfschmerzen, weil das Wasser sich an anderen Stellen ansammelt und dann habe ich ein Ödem im Kopf, ein Hirnödem.
Also
das macht Kopfschmerzen, weil es dann auf die Hirnrippe drückt.
Alles klar.
Ja.
Mhm.
Das halten ja auch oft salzige Sachen.
Ja. Oder saure.
Oder saure weiß ich jetzt nicht, aber.
Okay, Rollmops. Natürlich.
Ja, aber da ist ja auch sehr salzig. Für die Haltbarkeit.
Mhm. Na gut.
Ja. Aber kann schon auch sein. Weiß ich jetzt.
Ist ja auch egal.
Ja, das Konterbier auf jeden Fall hilft nur deshalb, weil es einem dann wieder egal ist, ob man Kopfschmerzen hat. Ist auch eine schöne Sache.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Gut.
Gut.
Bei meinem Vater war es dann auf jeden Fall nochmal, um das jetzt zusammenfassend so, dass er durch die Bestrahlung wurde seine Blase und sein Darm verbrannt. Dadurch konnten seine Nährstoffe, die er oben gegessen hat, nicht ins Blut gelangen, ganz grob gesprochen. Dadurch konnte sein Blut an sich überhaupt nicht mehr gebaut werden. Deshalb hatte er eine Anämie. Das kann man ja wieder messen, das kann nicht stimmen.
Ja.
Das heißt, er hatte definitiv eine Anämie. Und dieses Wasser, was dann durch die fehlenden Eiweiße irgendwo in seinem Körper rumlag, hat seinen Druck im Körper, also hat er einen ganz dicken Bauch dann sozusagen, obwohl er total wenig gegessen hat.
Ja. Also praktisch wie diese Hungerkindern.
Ganz genau. Wo eben auch die einen dicken Bauch haben, weil sie zu wenig essen, weil das Wasser eben nicht ausgeschieden werden kann, weil es nicht durch die Nieren geht, weil kein Eiweiß da ist, um es in die Niere zu bringen. Deshalb liegt es im Bauch. Mhm.
So. Aha.
Aha.
Das verstehe ich jetzt plötzlich auch.
Ja. Genau. Und mein Vater ist dann irgendwann an einer Herzrhythmusstörung gestorben, weil
das dann alles drauf drückt.
So kann man sagen, genau, beim Herzen ist dann nochmal ein eigenes Thema, gibt es eine Vorlast und eine Nachlast. Das heißt, das Herz muss ja, wenn es das Blut in den Körper schleudert, einen Widerstand überwinden. Mhm. Na? So ist ja vorher schon was da und es muss ja richtig rausgepumpt werden. Und das Herz neigt halt schon immer zu Herzrhythmusstörungen.
Ja.
Ist eine gefährliche Sache, deshalb hängen ja überall auch diese automatischen Defibrillatoren rum. Die eigentlich eine Kardioversion machen, egal, aber die da auf jeden Fall helfen kann, damit du praktisch den Strom durchbrechen kannst, damit das Herz wieder richtig schlägt, ganz grob. Weil am Herzen haben wir ja keine Nerven, die hören ja auf, bevor es ins Herz reingeht, das Sympathikus und der Vagus, ne? Der eine ist fürs Wegrennen da, der andere fürs Essen oder fürs Bremsen am Herzen jetzt so. Und im Herzen macht der Strom, wird der Strom ja von Muskeln gemacht. Komplizierte Sache, aber dadurch können wir auch operiert werden, weil wir ja dann die...
Aber das ist auch wieder eine total schlaue Sache, ne? Ansonsten wärst du jedes Mal tot, wenn du einen Tiger sehen würdest. Vor lauter Angst. Also wenn die nicht...
Die sind aber auch tot, wenn sie einen Tiger sehen.
Echt jetzt? Wir nicht.
Ja, wir... Ja gut, da war hinterm Zaun.
Es war ein Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun, das stimmt.
Ein Maschendrahtzaun.
Wunderbar, in Thailand geretteter Tiger im Übrigen.
Leider auch ein dummer Tiger wahrscheinlich.
Da war ein dummer Tiger, das stimmt. Aber es war ein sehr lieber Tiger. Und wir sind nicht gestorben, obwohl er nur ein sehr kleiner Zaun zwischen uns war.
Ja, es war aber ein mega, mega imposantes Erlebnis, so dicht an so einem riesen, imposanten
Tigertier.
Tier zu.
Ja, da wo immer von seiner Schwester oder von dem Mädchen vertauschen wurde. Das war sehr ungerecht, finde ich.
Ja.
Die Tigerlady war viel kleiner.
Aber frecher.
Und hat ihn immer eine geklatscht.
Hatte definitiv die Hosen an, die gestreiften.
Ja, der absolute die gestreiften Hosen an. Die Tigerhosen hatte die an. Die Tigerinnenhosen. Und genau, so. Aber
jetzt, also da waren wir ja jetzt gar nicht.
War wir nicht, wir waren beim Tod meines Vaters.
Wieder mal abgeschwissen. Ich meinte jetzt nur, dass ich das sehr interessant fand, weil das wusste ich noch nicht, dass das aufhört.
Was hört auf?
Beim Herzen mit den Nerven.
Ja doch, das hört auf, genau. Atropin und Acetylcholin sind die zwei Sachen, die da Bescheid sagen. Dann gibt es noch Adrenalin und damit kann ich dem Herzen sagen, mach mal schneller, mach mal langsamer. Das sind so die Dinger. Aber im Herzen gibt es sie nicht. Die hören am Sinusknoten auf. Den kann ich noch verlangsamen und schneller.
Der Botenstoff ist das Blut, was im Herz kommt.
Der Botenstoff, der Neurotransmitter, sind diese Hormone, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin.
Ja, aber muss ja irgendwie zum Herzen transportiert werden, damit du weißt, ich muss es mal schneller machen.
Das machen die Nerven, Schatzi.
Du hast gesagt, die Nerven hören auf vorher.
Ganz genau, aber bis dahin wird es von den Nerven transportiert. Wie
genau, und dann?
Vom Axon. Dann machen es die Muskeln. Dann Strom im Herzen machen die Muskeln.
Aber
die sagen Bescheid genau wie die Nerven.
Die sagen vorher Bescheid, Achtung Muskel, mach mal jetzt hier warm, der Tiger kommt.
Ja, genau, mach schon gerade Zahn ist kaputt. Ui.
Ja.
Genau, dann kommt der sogenannte Adrenalinstoß, den ich auch auf einer Achterbahn kriege oder so.
Ja.
Der sagt dann, das ist dann der Sympathikus, der genau dafür gemacht wurde, wenn man in der Höhle sitzt, wie früher, ne? Und das Mädchen war halt für die Geburt zuständig und der Junge fürs Essen. Damals war das ja ungerecht.
Gewaltenteilung.
Genau. Und wenn dann der Säbelzahntiger kam, hat man ja dann immer zum Kerl gesagt, jo, musst mal gucken, Harry.
Ich muss jetzt mal ein Kind kriegen.
Ich muss ein Kind kriegen, geh mal nach dem Säbelzahntiger gucken.
Okay.
Und da war es günstig, wenn der Körper gesagt hat, jetzt gehe ich aber mal aus der Fressnarkose raus, dass du rennen kannst.
Ja.
So war das, genau. Dafür ist das, ich weiß nicht, ob es dafür erfunden wurde, aber so, wahrscheinlich haben nur die erlebt, die alle noch gut rennen können. Und wenn ich auf der anderen Seite viel esse, dann kriege ich meine Fressnarkose, dann bin ich müde, da ist mein Blut im Bauch. Das ist dann der Vagus, mein Verdauungsnerv. Also da hat er auch viele andere Sachen, ne? Aber genau, das sind auch so die zwei groben Sachen. Der eine ist das Wegrennen da ist die Lunge durchblutet, die Muskeln sind durchblutet, die Beta-Rezeptoren durch Adrenalin am Herzen werden stimuliert. Und
der Vagus macht zufrieden.
Oder zufrieden macht, weiß ich jetzt gar nicht.
Schreib ich dich jetzt mal.
Da macht langsam, da macht Verdauung. Unter anderem.
Ja, also Verdauung heißt ja auch satt sein.
Ja.
Und man sagt ja immer satt und zufrieden.
Ja, ja, ja.
Man macht ja dann auch, der sagt dann dem Gehirn auch Bescheid, ey,
da muss man jetzt gucken, wenn du jetzt mit so einem Marathonläufer, der jeden Tag einen Marathon läuft, sprichst oder so, da ist er zufrieden, wenn er rennt.
Ja.
So, das ist bei dir weit weg.
Absolut.
Absolut, ja.
Nein, ich sage jetzt nur, dass es sind ja zwei komplett gegensätzliche Thematiken, ne?
Ja, die sind auch viel, viel komplexer. Wir müssen es jetzt natürlich hier sehr runterbrechen, aber es ist so.
Ja.
So. Aber man sieht, wie alles zusammenhängt. Also, jetzt nochmal zum Schluss als Zusammenfassung, damit es nicht zu durcheinander wird. Ja, so, wir haben die Nähe, das ist ja wunderbar, mit dir darüber zu reden, aber es ist natürlich ansonsten so ein bisschen... Aber es lässt sich nicht anders machen, weil der Mensch halt so kompliziert ist. Ich habe ihn ja nicht gebaut. Mich hat da keiner gefragt.
Ja.
So. Ne? Ich hätte es vielleicht einfacher gemacht. Aber jetzt ist er eben so gebaut worden, dann müssen wir ihn auch so besprechen. So, mein Vater ist also zum Urologen wie immer. Dann ist bei ihm Blut genommen worden. Da war sein prostataspezifisches Hormon zu hoch. Dann hat er eine Bestrahlung bekommen, die er hätte eigentlich nicht bekommen dürfen. Weil man eigentlich hätte erst ein MRT machen müssen, um zu gucken, okay, das prostataspezifische Hormon ist zwar jetzt hoch, aber hat er denn nun wirklich Krebs? Oder ich will es mir gar nicht vorstellen, bei meinen Eltern hatte er sechs. Oder ist er zu viel Fahrrad gefahren? Oder ist er auf den Popo gefallen? Was weiß ich? So. Mhm. Hat man auch nicht gemacht. Muss man aber machen.
Ja, so. Ist leider ausgeblieben.
Ist leider ausgeblieben. Man hat ihm also eine Therapie angedacht, die zu aggressiv war, die seinen Darm, übrigens auch seine Blase, zerstört hat. Und nach der Bestrahlung war er ein kranker Mann und ist dann auch am Ende daran gestorben, weil er praktisch durch seinen Darm sich gar nicht mehr ernähren konnte. So war es.
Richtig. Jetzt muss man vielleicht nochmal sagen, hätte er das Krebsleiden gehabt und wäre nicht bestrahlt worden, wäre es am Ende ein ähnlicher Verlauf gewesen, korrekt?
Das kommt jetzt drauf an, diese Krebszellen oder ab einem gewissen Alter haben alle Männer Krebszellen in der Prostata.
Wäre Krebs langsamer gewesen?
Das weiß man nicht. Man kann natürlich am Prostatakrebs sterben, ist auch keine schöne Sache, da metastasiert natürlich dann auch. Ja, die Tochtergeschwüre gehen in die Knochen, in die Lunge.
Das MRT ausschlaggebend.
Wie aggressiv er ist. Und
wir machen jetzt hier eigentlich hätte Fahrradkette.
Genau, also das weiß man nicht, wie es auch. Vielleicht hätte das MRT auch gesagt, die Bestrahlung muss gemacht werden. Ja, ja, aber so hatte er keine Symptome. Man weiß es einfach nicht. Man hätte es einfach machen müssen.
Das finde ich, ja. Also muss ich jetzt auch sagen, weil es ging dann so schnell nach dieser Bestrahlungssituation, war wirklich ein komplett anderer Mensch.
War vorbei.
Obwohl er echt auch tapfer.
Ja, da hatte so eine, da hatte eine absolut stoische Ruhe.
So eine stoische Art, ja, genau. Ja, ja, das hat er echt super gemacht.
Ja.
Er
wollte nicht mehr in die Klinik, das war relativ klar. Also er hat dann wirklich absolut eindeutig gesagt, Klinik nicht mehr, dann lieber sterben. Ja. Das war wirklich. Und als er dann zumindest an einer Herzrhythmusstörung stirbt, er dann auch. Ich glaube, 3 Sekunden, dann bist du bewusstlos. Also ein Herzschrittmacher muss, glaube ich, noch 3 Sekunden angehen, damit du nicht bewusstlos wirst.
Ja, also im Grunde genommen ging es schnell und war auch schön, weil es war ja zu Hause mit deinem Mädchen.
Genau. Meine Schwester war da, meine Mutter war da.
Ja.
Er war sozusagen beim Heimfriseur. Also meine Schwester hat ihm die Haare geschnitten. Ein Glas Wein stand auf dem Tisch. Und dann war es wahrscheinlich, waren seine letzten 3 Sekunden, also weiß ich jetzt nicht, so, Mist, den hätte ich auch noch ausgetrunken.
Jetzt würde zu ihm passen.
Das würde zu ihm passen, ne?
Ja.
Na gut. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir noch oft miteinander sprechen können, weil du mich halt auch gut kennst und dann gut auf mich eingehen kannst und wir uns da gut unterhalten. Und ansonsten sagen wir uns mal Tschüss für heute.
Ja.
Ne?
Ja.
Hat's dir Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ja.
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 So, wir besprechen die Sachen alle nochmal einzeln. Du hast heute auch nochmal gezielt nachgefragt, aber ich habe ja jetzt durch meine Tätigkeit, wenn ich dann irgendwo unterrichte oder so, weiß ich, dass ich viele immer zerschretter, wenn ich zu viel in Pharmakologie rede oder so. Deshalb heute erstmal der grobe Weg,
ja.
Vorsorgeuntersuchung am Beispiel meines Vaters. Und beim nächsten Mal ein anderes Thema, ne?
Ja, sehr gerne.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.